MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Das Inspirationsportal, das dein Leben bereichern und verbessern kann. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MS Voices, dem Podcast, der die vielen Facetten der multiplen Sklerose hörbar macht. Ich bin Irene Teubner und heute wird's komplex. Aber keine Sorge, wir nehmen euch wie immer verständlich mit auf die Reise. Heute zu Gast Professor Dr. Dr. Sven Meuth von der Uniklinik Düsseldorf, Neurologe, Wissenschaftler und einer der führenden MS-Forscher in Deutschland. Wir hatten ihn schon einmal bei uns zum Thema MS im Alter und heute sprechen wir über die neue Komplexität der MS. Was das eigentlich ist. Warum ist MS nicht mehr nur eine Krankheit? Und wo stehen wir bei Forschung, Therapie und vielleicht auch Hoffnung? Herr Professor Meuth, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne wieder dabei.
Das freut uns natürlich sehr. Herr Professor Meuth, starten wir mit einer ganz einfachen, aber vielleicht gar nicht so einfach zu beantwortenden Frage. Was hat sich in den letzten Jahren in unserem Verständnis von MS eigentlich verändert?
Ja, da muss ich in der Tat ein bisschen ausholen. Mhm. Wir hatten ja, sagen wir mal, bis Anfang der 90er Jahre eigentlich kein Medikament zur Verfügung, um die MS wirklich zu behandeln. Mhm. Es gab Cortison, um Schub zu behandeln, das schon. Aber um die Krankheit im Verlauf zu modifizieren, zu modulieren, einzubremsen, hatten wir wenig.
Okay.
Und als dann erste Zulassungen in den frühen 90er Jahren dann kamen, dann haben wir uns schon sehr auch auf die Schübe konzentriert. Wohl wissend, dass es einen Teil der Menschen gibt, die von Anfang an eher eine fortschreitende Erkrankung haben, ohne Schübe. Mhm. Und dass auch die Menschen, die mit schubförmigen Verläufen beginnen, zu einem späteren Zeitpunkt dann eine sogenannte sekundäre Progredienz, also nach den Schüben plötzlich sich eine Phase der kontinuierlichen Verschlechterung anschließt. So. Und man muss jetzt sagen, Pathologen, Charcot beispielsweise, also viele Jahrzehnte vorher, haben eigentlich in ihren Zeichnungen schon angedeutet, dass da auch Nervenzellen kaputt gehen. Ja, mhm. Oder Nervenfasern kaputt gehen. Das haben wir aber in der Klinik gar nicht so sehr berücksichtigt, weil wir sehr fokussiert waren, eben diese Schübe zu verhindern. Und mit den ganzen neuen Medikamenten, die wir dann seit 1990 und folgenden bekommen haben, ist uns das immer besser gelungen. Ja, also wir haben zum Teil heute in klinischen Studien Schubraten, die vor 30 Jahren noch in Quoten von 1,3, 1,4 lagen. Das heißt, jeder Patient hatte trotz Medikation 1,5 Schub pro Jahr statistisch.
Da kann ich mitsprechen, ja.
Heute sind wir runter auf Schubraten von 0,1.
Wow.
Das heißt also statistisch nur noch alle 10 Jahre einen Schub in den Studien. Das heißt also, wir konnten diese Schübe lösen, sozusagen, also nicht komplett und nicht perfekt, aber eben deutlich positiv beeinflussen. Und was haben wir jetzt gesehen? Diese langsame Verschlechterung findet eben doch zum Teil statt.
Mhm.
Das heißt, wir mussten erstmal die Schübe wegbehandeln, um zu sehen, dass da noch eine weitere Erkrankungskomplexität dem Ganzen unterliegt, nämlich das Fortschreiten der Erkrankung. Und wir gehen heute davon aus, dass das schon am Anfang der Erkrankung beginnt, der Körper, der Mensch, der junge Mensch im Speziellen eben gut kompensieren kann, eine Plastizität, also einen Umgang damit aufbauen kann, so dass wahrscheinlich diese Einschränkung dann erst im langfristigen Erkrankungsverlauf deutlicher in Vordergrund treten.
Okay, also im Prinzip früher haben wir, ich sage das jetzt, drückt das mal laienhaft ausgedacht, Entzündung gleich Schub. Und heute wissen wir, da passiert noch viel mehr im Hintergrund, auch wenn es äußerlich gar keinen neuen Schub gibt.
Genau, und vielleicht um das noch ein bisschen weiter auszudehnen. Wir haben eben auch gedacht, wenn wir diese Entzündung, nämlich Schub, kontinuierlich unterdrücken, dass dann damit automatisch auch das Fortschreiten der Erkrankung unterdrückt ist.
Mhm.
Und heute wissen wir eben, mit jedem Schub kommt natürlich eine gewisse Verschlechterung.
Ja.
Deswegen macht es nach wie vor Sinn, diese Schübe sinnvoll zu behandeln. Und ich sehe auch dieses Wegbehandeln, wenn ich es mal so salopp sagen darf, der Schübe als einen großen Erfolg der letzten 3 Jahrzehnte an. Gar keine Frage. Aber wir mussten daraus lernen, damit ist das Problem eben nicht komplett gelöst. Weil eben eine gewisse klimmende Entzündung, eben dieses Fortschreiten der Erkrankung nach wie vor bedingt. Es gibt manchmal Menschen, die sagen so im Vortrag, die große Flamme, der entzündliche Schub, den haben wir gelöscht. Mhm. Aber die Glut, die immer noch Hitze produziert, die bleibt da, auch wenn sie nicht so offensichtlich ist.
Okay. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön für die Betroffenen. Aber gut, da sind Sie dran, da forschen Sie. Sie forschen ja auch zu einem ziemlich spannenden Thema, der Übererregbarkeit von Nervenzellen. Was genau passiert da? Das ist ja nicht einfach nur ein bisschen zu viel Kaffee im Nervensystem.
Nee, das meint tatsächlich und zielt auch darauf ab, eben diese klimmende Entzündung oder das, was die Entzündung zurückgelassen hat, eben mit zu beeinflussen. Wenn wir über Übererregbarkeit sprechen, dann meinen wir damit, dass eben Nervenzellen, die zum Beispiel durch die Entzündung stimuliert wurden, sehr hohe Frequenzen von Signalen senden.
Okay.
Und mit jedem Senden dieser Signale werden eben bestimmte Botenstoffe auch freigesetzt, die dann tatsächlich in einer bestimmten Höhe dann auch wie zu einer eigenen Vergiftung, wenn man so will, führen. Ja. Und deswegen ist eben eine Idee und ein Konzept, diese Übererregbarkeit zu reduzieren, um damit eben dieses Fortschreiten der Entzündung positiv zu beeinflussen. Das könnte eine Strategie sein. Wenn man allerdings, und das ist wichtig, dass man das versteht, wenn man aber von einer solchen Übererregbarkeit im Nervensystem spricht, dann ist es eben nicht die Nervenzelle allein, sondern ein Zusammenspiel von all den Zellen, die da im Gehirn und Rückenmark sind. Da gehören bestimmte Gliazelltypen dazu, da gehören bestimmte Entzündungszellen dazu. Und all die in der Interaktion und Kommunikation zusammen führen dann zu solch einer Übererregbarkeit. Und die würden wir sehr gerne so ein bisschen dämpfen. Nicht ganz unterdrücken, aber dämpfen.
Ja, das hört sich jetzt schon mal richtig spannend an, dass das also wirklich nicht nur im Kopf stattfindet, sondern im Prinzip der ganze Körper oder die Zellen im ganzen Körper beteiligt sind. Verstehe ich das richtig?
Ja, also jetzt, wenn es um diese schwelende Entzündung, die wir besprochen haben, die für das Krankheitsfortschreiten relevant ist, da geht's um die Zellen, die im zentralen Nervensystem, also schon im Kopf und im Rückenmark zusammenspielen. Aber ganz generell, glaube ich, hängen natürlich auch andere Körperachsen durchaus mit dieser Hirngesundheit zusammen. Sei es jetzt, wurde ja in den letzten Jahren viel zu geforscht, Darm, Gehirn, Herz, Gehirn, Lunge, Gehirn, Leber, Gehirn. Mhm. Also wenn man sich was Gutes tun will und den Körper, mal salopp gesagt, in Schuss hält, dann macht man auch was Positives fürs Gehirn. Ne?
Das hört sich schon mal ganz gut an. Was ich jetzt richtig spannend fand in Ihrer Studie, Sie haben ein Mittel untersucht, das eigentlich gegen Epilepsie eingesetzt wird. Und das soll MS-Patienten bzw. Patientinnen helfen. Wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Idee?
Naja, man muss sagen, so weit hergeholt ist es gar nicht, denn die maximale Übererregbarkeit des zentralen Nervensystems sehen wir bei einem epileptischen Anfall.
Ah.
So, das ist der Grund für einen epileptischen Anfall, wenn sozusagen dann die Nervenzellen sozusagen in bestimmten Konstellationen maximal feuern. Und wenn man sich jetzt überlegt, was machen Antiepileptika, die versuchen da eine gewisse Dämpfung reinzukriegen, um diese Anfälle zu verhindern.
Mhm.
Und der geistige Move, den wir jetzt gemacht haben, und das haben einige Arbeitsgruppen gemacht, und auch diese Arbeit ist zusammen als Kooperation entstanden, haben wir gesagt, was gäbe es denn für Antiepileptika, die uns bei der MS ganz gut zu Pass kämen, auch was Wirksamkeit, Wirkmechanismus und Nebenwirkungsprofil betrifft. Und da haben wir eben eine Substanz gefunden, die bestimmte Kaliumkanäle öffnet und haben damit versucht, eben diese Übererregbarkeit zu reduzieren. Jetzt haben wir aber nicht den Schritt, dass das auch im Menschen funktioniert. Wir haben das quasi in Modellsystemen getestet, haben da gezeigt, das funktioniert sehr gut. Und wir haben gesehen, dass in Autopsiematerialien von MS-Patientinnen diese Kanäle eben genau an denselben Stellen wie in den Tiermodellen exprimiert werden, sodass jetzt der Rückschluss naheliegend ist, dass eben auch im Menschen ein solcher Wirkmechanismus sinnvoll wäre. Und jetzt ist es aktuell so, dass ein solches Medikament schon mal für die Epilepsie zugelassen war, dann aber aufgrund von Nebenwirkungen vom Markt genommen wurde. Ja, ist auch eine ganz interessante Sache. Da gab es ein sogenanntes Schlumpfsyndrom, weil die Leute haben blaue Augen gekriegt.
Ach Gott.
Ja, die haben auch eine Leberwerterhöhung gekriegt. Damit konnte man auch die Studie nicht gut verblinden, weil eben die Verum hatten, blaue Augen hatten. Also der weiße Teil vom Auge.
Ja, ja,
manche haben ja auch so blaue Augen von Haus aus. Naja, und jetzt ist es aber so, dass eben Nachfolgesubstanzen, zu der, die wir getestet haben, die um diese Nebenwirkungen bereinigt wurden, gerade für Epilepsie-Patienten wieder in der klinischen Testung sind, sodass jetzt die Hoffnung ist, wenn dort die Nebenwirkungen ausbleiben, dass man dann anfangen kann, auch eine Studie für MS-Patienten und Patientinnen auf den Weg zu bringen.
Wow, das hört sich ja mal richtig vielversprechend an. Was würde denn passieren, weiß man das schon, wenn man so eine Substanz frühzeitig geben würde, bevor die Nervenzellen irreversibel geschädigt sind?
Ja, und da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, den ich auch unbedingt nochmal unterstreichen möchte. Mhm. Wir haben im Moment so ein bisschen aus meiner Sicht ein konzeptionelles Problem, dass die Studiendesigns, die auch von den Zulassungsbehörden vorgegeben sind, immer davon ausgehen, man macht einen Schutz des Nervensystems, wenn das Nervensystem schon am Kaputtgehen ist. Wo wir hin müssen, und das ist ein großer geistiger Move, wir müssen die Leute behandeln, solange das Nervensystem ganz ist.
Okay.
Das heißt, ein Schutz des Nervensystems müsste früh in der Erkrankung passieren, damit es erst gar nicht zu einem Schaden kommt. Das Beispiel ist jetzt ein bisschen salopp gewählt und hinkt vielleicht auch, aber Sie bringen ja Ihr Auto zu einer Wartung, solange es noch fährt.
Stimmt.
Sie bringen das Auto ja nicht zur Werkstatt und sagen, also es macht jetzt seit 2 Jahren komische Geräusche und jetzt ist es stehen geblieben. Hm. Was könnte das sein? Und ein bisschen ist es aber in der Medizin so, dass diese Studiendesigns teilweise so sind, dass man eben kurzfristigen Erfolg zeigen muss. Ja, das war bei den Schüben einfach.
Ja.
Wenn man nämlich jetzt sagt, das hat jemand im Mittel ein oder zwei Schübe pro Jahr, ich mache eine Studie über 2 Jahre, dann erwarte ich ja 2 bis 4 Schübe in dem Patienten oder der Patientin. Jetzt gebe ich ein Medikament und statt 2 bis 4 ist es nur noch eine. Dann kann ich sagen, das hat was gebracht.
Stimmt.
Eine Krankheitsprogression, ein langsames Fortschreiten der Erkrankung, was man vielleicht merkt über 5, über 10, in manchen Fällen vielleicht auch erst über 20 Jahre, passt in solche Studiendesigns über 2 Jahre gar nicht mehr rein.
Mhm.
So, und jetzt würden Sie am liebsten, idealerweise, die Patientin nach Diagnosestellung so behandeln, dass keine neuen Schübe dazukommen und parallel mit einem Medikament, was dieses Fortschreiten der Erkrankung verhindert. Um dann zu sagen, die Frau fing mit der Therapie mit 20 Jahren an, die ist heute 60 und es ist nichts dazugekommen. Aber ein solches Studiendesign, eine Länge über vielleicht 10, 20 Jahre, das passt überhaupt nicht mehr in diesen Framework. Und Sie können sich vorstellen, so eine MS-Studie über 2 Jahre, die liegt in der Regel bei knapp 1,2 Milliarden Euro, die durchzuführen über 2 Jahre. So, und jetzt kommt so jemand wie ich und sagt, Geld sollte keine Rolle spielen,
ja,
ohne es zu haben. Und sagt, lass uns doch mal aus 20 Jahre machen. Dann wird mir jeder sagen, ja, mein Lieber, wenn du das finanzierst, machen wir das gerne. Und das wäre so ein bisschen mein Wunsch in die Zukunft, dass wir da bessere Studiendesigns finden und gegebenenfalls vielleicht auch an der Qualität einer Studie eher nachlassen, also vielleicht nicht jeden Monat einen Studienpatient untersuchen und nicht jedes halbe Jahr ein MRT machen, sondern lieber über einen längeren Zeitraum mit weniger Untersuchung. Das Problem an diesen Dingen ist immer, dass man natürlich mit neuen Medikamenten auf der anderen Seite auch ein Sicherheitsprofil erheben muss. Und da reicht es vielleicht nicht, wenn man nur alle 2 Jahre guckt. Und in dem Dilemma sind wir im Moment drin und das muss mit den Zulassungsbehörden eben geregelt werden.
Das wird ein ziemlicher Kampf, schätze ich mal.
Ja. Das stimmt.
Die Hörer wissen ja, dass ich mich ganz gerne auf ihrer Internetpräsenz reine Nervensache durchwurschtel. Ich habe da in dieser Studie gelesen, dass in dem Zusammenhang auch erforscht wurde, wie unsere Vorfahren aus der, jetzt passt auf, pontisch-kaspischen Steppe vor 5000 Jahren MS-Risikogene mitgebracht haben. Ja. Das klingt ja jetzt fast nach einer spannenden Doku statt Medizinforschung. Wie genau hängt das denn zusammen?
Ja, das waren mehrere fantastische Arbeiten, die im letzten Jahr rausgekommen sind. Es ist eine Arbeitsgruppe um Lars Fugger, einen Kollegen, der in Dänemark geboren wurde, aber mittlerweile in Großbritannien arbeitet. Mhm. Und die haben tatsächlich Knochen untersucht aus verschiedensten Museen bis hin eben über viele tausend Jahre rückwärts und haben dann im Prinzip da eine tolle Sammlung aus den Museen zusammengekriegt. Man muss sagen, wenn mir jemand gesagt hätte, schau mal, wir haben all diese Knochen im Keller liegen, hätte ich gesagt, und jetzt? Was wollen wir damit machen?
Genau.
Also ich hätte nicht mal die Idee dazu gehabt, deswegen war ich ja von der Studie so fasziniert und ja, habe die eben bei reiner Nervensache so ein bisschen aufgearbeitet. Und was die Kollegen dann gesagt haben, ist, wir gucken mal, wer früher welche Risikogene für Autoimmunität schon in sich drin getragen hat. So. Und warum war es meistens, wenn man so entwicklungsbiologisch guckt, hat die Natur sich ja bei manchen Sachen etwas überlegt. Und leider ist es dann so, dass die Umwelt sich schneller ändert als die Gene.
Ja. Ja,
also ich sag mal, die Leute waren vor 5000, 6000 Jahren eben viel als Jäger und Sammler unterwegs.
Mhm.
So, und plötzlich hat sich mal jemand überlegt, vielleicht ist es ja gar nicht so klug, immer loszuziehen und was zu jagen. Vielleicht kann man ja auch die Tiere ein bisschen näher an sich ranholen. Also man kann plötzlich anfangen, so eine frühe Variante, sagen wir mal, von Tierhaltung zu entwickeln.
Ja.
Und dann haben die Leute eben die Tiere nah an ihren Zelten gehabt. Mhm. Und diese Tiere haben Krankheiten mitgebracht. Tuberkulose, Brucellose, Dinge, die wir heute impfen oder behandeln, gab's ja damals nicht. Und plötzlich hatte der einen Überlebensvorteil, der ein besonders aktives Immunsystem hatte. Der konnte nämlich mit den Erkrankungen, die die Tiere mitgebracht haben, besser umgehen. So,
okay.
Also hat man sich rausgemändelt, also über die Erbgänge wurden die bevorzugt, die diese aktiven Immungene haben. So, und jetzt haben wir einfach 5000 Jahre später eine sehr viel sauberere Umwelt, aber haben trotzdem die Leute rausentwickelt, die nach wie vor besonders aktive immunologische Gene haben.
Ja.
Und was führt es zur Autoimmunität heutzutage? Das heißt also, dieser kleine Effekt damals zu sagen, wir gehen nicht mehr in den Wald zum Jagen, sondern wir halten die Tiere nahe am Dorf, hat etwas losgetreten, was heute als Autoimmunerkrankung bei uns ein Problem macht. Und deswegen muss man auch sagen, wenn so kleinere Umweltveränderungen, die heute diskutiert werden, die Temperatur erhöht sich um 1 Grad, plötzlich gibt's andere Insekten in neuen Lebensräumen, die übertragen plötzlich andere Erkrankungen. Also wir tun immer so, dass sowas wie jetzt ein bisschen globale Erwärmung, ein Grad hier, ein Grad da, ein bisschen Schmelzen der Polkappen hier oder da, das wird schon alles nicht so schlimm sein. Ich glaube, wir können heute noch nicht abschätzen, was das wiederum in 5000 Jahren bedeutet.
Ja, das werden wir alle nicht mehr mitkriegen. Aber Sie haben schon recht, da ist ja einiges gerade in Sachen Insekten unterwegs, was wirklich neu ist, wo auch immer gewarnt wird, diese Fliege kann das und das, diese Mücke kann das auch. Das ist ja schon manchmal echt erschreckend. Aber diese Idee drauf zu kommen, nach in 5000 Jahre alten Knochen zu suchen und zu forschen, das ist der Hammer. Und vor allem das Ergebnis.
Das Ergebnis ist der Hammer und es gab also auch noch einige, das hatte gar nichts mit Krankheit zu tun. Man hat auch damit jetzt gelernt, welche Bevölkerungsgruppen von wohin ausgewandert sind.
Mhm.
Ja, und wenn Sie dann überlegen, dass von dieser präpontinen Steppe Menschen eben nach Nordeuropa ausgewandert sind und später die Nordeuropäer wiederum nach Amerika ausgewandert sind, dann können Sie sich auch überlegen, warum sozusagen es diesen bestimmten Nord-Süd-Gradienten für die Erkrankung gibt.
Ja, das macht dann irgendwie Sinn.
Ja, vielleicht liegt es gar nicht daran, dass es Temperaturunterschiede oder UV-Bestrahlung oder so ist, sondern es hat was damit zu tun, wo die Menschen ursprünglich herkamen.
Mhm.
Ja, also da kamen mehrere Nature-Paper raus, die alle hoch beachtet waren. Das war eine spektakuläre Idee um diese Arbeitsgruppe herum. Das kann man nicht anders sagen. Das muss man quasi neidlos anerkennen.
Ja, auch super interessant. Also da könnte man wirklich eine komplette Doku draus drehen. Grundsätzlich sagt man ja, wer viel draußen ist, der lebt gesünder. Gilt das denn auch fürs Gehirn? Also würde ein Spaziergang im Wald Ihrer Meinung nach Sinn machen?
Also, da muss ich sagen, da habe ich auch selbst in den letzten Jahren, glaube ich, viel dazugelernt durch Lesen und auch Daten, die dazugekommen sind. Man sollte diese Dinge nicht unterschätzen. Ich glaube nicht, dass Sie mit regelmäßigen Waldspaziergängen Ihre MS behandeln können.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass man mit einer vernünftigen Ernährung zum Beispiel jetzt Krebs verhindern kann.
Ja.
Mit regelmäßiger Bewegung einen Herzinfarkt verhindern kann. Aber all diese Dinge tragen ein paar Prozent zur allgemeinen Gesundheit und damit auch zur Hirngesundheit bei.
Mhm.
Das heißt, all diese Tipps und Dinge, die wir eigentlich wissen, ja, wir wissen, dass eine sogenannte Western Diet, also Hochfett,
ja,
wenig Fasern, Hochsalz, Hochkalorien, dass die für uns nicht gut sind.
Mhm, richtig.
Wir wissen, dass sich nicht bewegen für uns nicht gut ist.
Mhm.
Wir wissen, dass Alkohol und Rauchen für uns nicht gut ist.
Stimmt.
Und wir wissen auch, dass ein regelmäßiger Schlaf für uns gut ist. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum halten wir uns nicht dran? Und das ist auch wieder Evolutionsbiologie. Das Gehirn ist auf den kurzfristigen Erfolg, auf die kurzfristige Dopaminausschüttung aus.
Mhm.
Und das Gehirn sagt, wenn ich die Tafel Schokolade jetzt esse, macht es mir jetzt Spaß. Und ob ich in 25 Jahren deswegen früher oder später oder einen schlimmeren oder weniger schlimmen Verlauf einer Erkrankung kriege, das ist mir heute erst einmal egal. Und auch das hat früher mal Sinn gemacht, muss man sagen.
Okay.
Wenn nämlich der Jagderfolg heute geglückt ist, dann war es schon wichtig, jetzt wo es was zu essen gibt, möglichst viel und so weiter zu essen. Wer weiß, wann das nächste Mal was gibt.
Mhm.
Nur bei uns gibt's jetzt mittlerweile rund um die Uhr 24/7 genug zu essen.
Stimmt.
Und deswegen sind unsere Gene zwar immer noch richtig, ja, wer möglichst kurzfristig möglichst viel essen kann und damals einen Überlebensvorteil hatte, der wird halt heutzutage eher übergewichtig. Und das ist in der Konsequenz langfristig natürlich ein Nachteil. Und insofern glaube ich wirklich, das trifft für Gesunde wie für Patientinnen und Patienten zu, all diese Verhaltensfaktoren bringen ein paar Prozent in die richtige Richtung. Also ich würde versuchen, regelmäßig zu schlafen. Ich würde versuchen, mich regelmäßig zu bewegen und auch versuchen, vernünftig zu essen.
Ja.
Also eher eine mediterrane Kost, viel Gemüse, viel Obst und dann eben mit Fleisch ein bisschen langsam tun und dann auch innerhalb dieser Nahrungsmittel eher die gesünderen, also eher mal ein Vollkornprodukt, lieber Huhn, weniger Schwein und so weiter. Alkohol sozusagen nur in geringen Mengen, rauchen sollte man nicht anfangen, wenn man es noch nicht tut und falls man es tut, wäre es vielleicht gut aufzuhören. All das wird ein paar Prozent in die richtige Richtung bringen und da glaube ich, muss man auch so fair zu sich selbst sein. Man wird es nie perfekt hinkriegen.
Ja.
Aber man kann, glaube ich, durch kleinere Maßnahmen doch eben dazu beitragen. Man kann sich überlegen, muss ich jeden Tag mit dem Auto auf die Arbeit fahren oder gibt's die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu fahren?
Mhm.
Und dann so ein bisschen auch vom Leistungsniveau abhängig machen. Es bringt ja auch nichts, wenn jetzt der Untrainierte, der plötzlich anfängt, eine Stunde joggen zu gehen und dem geht's dann die nächste Woche schlecht. Also das heißt, so ein bisschen dem Leistungsniveau angepasst, immer ein bisschen steigern und wer eben nicht mehr joggen kann, der sollte eben zusehen, dass er täglich irgendwie seinen Spaziergang hinkriegt und auf eine bestimmte Schrittzahl kommt und wenn das gelingt, dann vielleicht ein bisschen zu steigern. Aber ich glaube, das ist schon ein Beitrag, den wir alle, Gesunde wie Kranke, beitragen können oder leisten können, um eben Erkrankungen abzumildern, um Erkrankungen nach hinten raus zu schieben.
Ja, also, das sind schon mal gute Hinweise und vor allem, denke ich, müssen wir auch alle ehrlich zu uns selber sein.
Absolut.
Mhm.
Absolut.
Herr Professor Meuth, in der Klinik oder in der Neurologenpraxis hören MS-Patienten ja oft keine neuen Herde, kein neuer Schub, alles gut, schließe ich mich ein. Aber ist es denn wirklich so einfach?
Ja, naja, ganz so einfach ist es nicht. Ich meine, man muss das langsame Fortschreiten der Erkrankung schon im Hinterkopf haben. Aber in diese Richtung wird auch gearbeitet. Es gibt ja Biomarker wie zum Beispiel Neurofilament-leichte Kette oder das GFAP, die sind kurz davor, auch Einzug in die klinische Routine zu erhalten. Okay. Dann wird uns also noch ein bisschen mehr gesagt zum Thema fortschreitende Erkrankung. Mhm. Und Sie als Patienten und Patientinnen haben natürlich auch ein Gefühl dafür. Diese Krankheitsprogression, weil sie eben in den meisten Fällen sehr langsam läuft, ist es nichts, was so einfach über ein MRT oder über eine neurologische Untersuchung herausgefunden werden kann. Aber Sie müssen für sich merken, ja, ich gehe immer diese Runde mit dem Hund. Ja. Beispielsweise. Und da bin ich immer in 30 Minuten rum gewesen. Mhm. Und jetzt neuerdings sind es aber 35 Minuten. Und nächsten Januar sind es vielleicht 40 Minuten. Ja. Oder ich konnte das immer am Stück gehen und habe jetzt den Eindruck, ich muss doch eine Pause zwischendurch machen. Mhm. Oder man merkt, dass vielleicht Termine vereinbaren oder längere Telefonate schwieriger werden, belastender werden, zu mehr Müdigkeit führen. Das sind die Sachen, die hellhörig machen sollten, um das dann eben auch mit dem Arzt oder der Ärztin näher zu besprechen.
Mhm. Viele neue Medikamente, Therapiestrategien, Kombinationsansätze, wie gesagt, die Nebenwirkungen und Ängste. Was sagen Sie einem Menschen, der gerade die Diagnose MS bekommt und jetzt vor diesem Berg an Optionen steht?
Ja, ich glaube, es gibt keine Patentlösung. Mhm. Das muss man sagen. Das wird verwirrender und ist verwirrender geworden. Und es gibt ja diesen partizipativen Ansatz, also zu sagen, man bestimmt oder entscheidet gemeinsam mit dem Patienten, was für eine Therapie die geeignete ist. Und ich glaube, dann hängt sehr davon ab, wie die Patientin, der Patient, was da die Bedarfe sind. Es gibt Leute, die sagen, hören Sie, das ist mir zu viel. Sagen Sie mir einfach, was Sie nehmen würden und dann ist gut.
Ja, okay.
So, es gibt aber auch Patientinnen und Patienten, die sagen, ich habe mich da mal vorbereitet und habe vielleicht von den 15 Medikamenten schon mal zwei in die engere Wahl gefasst und zu denen habe ich ganz spezifische Fragen. Mhm. Ja. Oder aber sagt jemand, klären Sie mich mal auf.
Ja.
Dann kann man sagen, nach unserer Leitlinie gibt es drei unterschiedliche Gruppen von Medikamenten, was jetzt die Wirksamkeitsstärke betrifft. Ich sehe sie in Gruppe 1, Gruppe 2 oder eher Gruppe 3. Innerhalb der Gruppe wiederum, dann hat man es schon mal auf ein Drittel sozusagen zusammengekürzt. Genau. Dann kann man sagen, könnten Sie sich vorstellen, etwas zu spritzen? Mhm. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, einmal im Monat.
Ja.
Oder wäre Ihnen eine Infusion alle 6 Monate passender? Oder sagen Sie, das ist alles keine Option, ich will unbedingt eine oral verfügbare Medikation, also sprich eine Tablette.
Ja.
Und wenn man dann das so ein bisschen einkreist, dann kann man wiederum über die Nebenwirkungen sprechen. Und ich glaube, es gibt auch noch so Faktoren, die gar nichts mit der Erkrankung zu tun haben. Also wie sind die Lebensumstände? Mhm. Ist jemand viel auf Dienstreisen? Dann würde vielleicht ein Präparat, was man kühlen muss, nicht gut ankommen.
Stimmt.
Ist jemand vielleicht, keine Ahnung, im Verkauf tätig, dann ist vielleicht ein Medikament, was zu einer Flaschsymptomatik, also zu einem Rotwerden des Gesichts führt, nicht günstig. Wenn gerade man im Autohaus ein Auto verkaufen will und plötzlich läuft man rot an, könnte bei dem Kunden ein Problem machen.
Ja. Ja.
Ist man in der Lage, auf Dienstreisen Medikamente mitzunehmen oder sagt man, dann ist es für mich eigentlich bequemer, 2-mal im Jahr zu einer Infusion zu kommen. Ja, oder wie sieht's aus, ist da eine Familienplanung anstehend?
Ja, stimmt.
So, also da gibt's ganz, ganz unterschiedliche Faktoren, das macht es sehr, sehr komplex und ich würde auch deswegen immer empfehlen, zum Beispiel nicht nach dem Hammer sozusagen der Diagnose Übermittlung zu sagen, ach übrigens, da gibt's auch 15 Therapieoptionen, die können wir jetzt noch besprechen. Sondern ich glaube, es muss die Diagnose gestellt werden. Da muss erstmal gesagt werden, hören Sie, das ist keine schöne Diagnose, aber die gute Nachricht ist, wir haben in der Zwischenzeit viele Medikamente, die es uns doch in der größeren Zahl der Fälle möglich machen, Ihnen wiederum ein ganz normales Leben zu ermöglichen.
Ja.
Ja. So, und jetzt lassen Sie erstmal die Diagnose sacken und dann nehmen wir unseren neuen Termin in 2 Wochen Und dann können wir über Therapieoptionen sprechen. Und dann kann es sein, dass es in diesem Gespräch schon möglich ist oder aber die Patientin verlässt den Raum und weiß, die zwei oder drei Optionen sind in der engeren Wahl, macht sich um die Gedanken und kommt dann eben nochmal zu einem weiteren Gespräch. Ich glaube, es ist mir ganz, ganz wichtig, da Zeit zu investieren, weil es ist nämlich schon so, dass die Statistiken sagen, dass viele Leute nach 2 Jahren schon das Medikament nicht mehr nehmen. Und das ist ja so ein bisschen ein althergebrachter Spruch, aber es ist natürlich klar, wenn man das Medikament nicht nimmt, kann es auch nicht wirken.
Ja.
Und
ja.
Deswegen ist es mir viel wichtiger, am Anfang die Zeit zu investieren, dass der Betroffene oder die Betroffene auch davon überzeugt ist. Ja, und das nicht mir zum Gefallen nimmt, sondern weil verstanden wurde, was man davon erhoffen kann. Und ich finde, das setzt auch, also das meine ich ganz ernst, echt viel Vertrauen und Weitsicht der Betroffenen voraus. Ja, denn wenn man mal so rumfragt oder sich Studien anschaut, wer geht denn 2x pro Jahr prophylaktisch zum Zahnarzt? Das sind Quoten gerade unter Menschen im medizinischen Personal nicht gut. Ja, das heißt also, da sind wir wieder bei meinem blöden Spruch mit dem Auto von eben.
Nein, der war gar nicht blöd.
Wie oft will ich mein Auto warten, damit es nicht kaputt geht? Wie oft gehe ich zum Zahnarzt, damit es nicht zu einem Loch kommt?
Ja.
Und will ich jetzt ein Medikament nehmen, was mir im schlimmsten Fall sogar eine Nebenwirkung macht, obwohl es mir im Moment gut geht, weil ich darauf vertraue, dass mir es mit Medikament in 10 oder 15 Jahren besser geht? Das ist eine total schwierige Ausgangskonstellation. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass die Betroffenen wissen, warum sie das tun. Weil sie sonst vielleicht nach 2 Jahren sagen, Mensch, ich probiere es jetzt doch mal lieber ohne, aber bevor der mir wieder was erzählt, sage ich es ihm erstmal nicht. Ja. Und deswegen glaube ich, da muss man sehr viel am Anfang auch gegenseitiges Verständnis erzeugen, damit die Leute sagen, ja, ich habe das Konzept der Prävention quasi verstanden.
Stimmt. Verständnis, Offenheit, Vertrauen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich finde das bewundernswert, wie Sie das jetzt rübergebracht haben. Das habe ich ganz, ganz selten gehört, sowas. Toll, klasse, Dankeschön.
Okay. Ja, ich mich gerne.
Wenn Sie einen Wunsch an die Zukunft der MS-Forschung äußern dürften, was würden Sie sich wünschen?
Also der naheliegendste Wunsch wäre wirklich, dass unsere Studiendesigns für klinische Studien angepasst werden. Weil ich glaube, das Schübe zählen, wo wir im Prinzip herkommen, wird den Patientinnen und Patienten heutzutage nicht mehr gerecht. Und wir brauchen neue Studiendesigns, vielleicht auch neue Auswertparameter. Und ich würde mir wünschen, dass die Digitalisierung in der Medizin weiter vorangeht, weil ich glaube, dass wir eben mit bestimmten digitalen Biomarkern wie Schritte zählen, wie Schlafqualität eine Chance hätten, klinische Studien deutlich preiswerter durchzuführen und damit eben auch längere Laufzeiten ermöglichen könnten. Und das würde, glaube ich, den nächsten Schritt in der Therapie bedeuten, dass wir endlich diese Krankheitsprogression in den Griff kriegen. Und das trifft nicht nur für die MS zu. Sie wissen sich vielleicht, wenn ich das eine Beispiel nennen darf, bei einem Alzheimer, bei der Alzheimer-Erkrankung, der Demenz sozusagen, ist es doch ähnlich. Die Demenz fängt doch wahrscheinlich viele, viele, viele Jahre früher an, ohne dass wir es merken. Ja. Ich bin jetzt 48, wenn meine Frau mich in den Keller schickt und sagt, hol mal 5 Sachen, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich eine vergessen habe dabei. Jetzt glauben die meisten, dass ich noch gesund bin. So, jetzt ist es in 10 Jahren, vergesse ich 2 Sachen. Ist das dann immer noch normal? Wahrscheinlich ja. So, aber wann fängt man an? Und auch hier ist es so, die Studien zeigen ganz klar, je früher der Patient in die Studie kommt, also wenn er noch in so einem Vorstadium der Alzheimer-Erkrankung ist oder zumindest sehr, sehr früh am Anfang der Erkrankung, können die Medikamente noch was bewirken. Wenn jemand eben schon fortgeschritten in der Erkrankung ist, dann eben nicht. Also müsste man auch hier eher so einen vorbeugenden Ansatz wählen und sagen, man behandelt so und so viele Menschen mit 50 mit einem Medikament und guckt, wie viel von den Behandelten haben mit 80 eine Demenz gekriegt und wie viel von den Unbehandelten. Aber da hätte man wieder eine Studienlaufzeit von 30 Jahren, was nicht abbildbar ist. Und da müssen wir ran an diese Themen. Ja, die Medizin verändert sich dahingehend, dass so wie wir gelernt und studiert haben, es gibt das und das Problem. Wie kann man das jetzt lösen mit Medikamenten oder wie kann man das verbessern? Und wir müssen ja in eine Phase kommen zu sagen, wie können wir das Problem so früh wie möglich verhindern, dass es auftritt? Mhm. Also das Ganze mehr in den Fokus Richtung gesund und den Gesunden oder die Gesunde nicht krank werden lassen. Und dafür braucht es neue Ansätze.
Das wäre ja ein echter Traum. Was glauben Sie? Ich weiß, Glauben ist nicht Wissen und das ist nicht mit einem Forscher vereinbar. Könnte man eines Tages vielleicht nicht nur den Stillstand der Krankheit erreichen, sondern sogar vielleicht eine echte Heilung?
Also, ich habe es ja eben gesagt, ich bin 48. Hm. Ich bilde mir ein, den Stillstand der Erkrankung noch mitzuerleben. Mhm. Bis ich in Rente gehe, sozusagen. Und man muss ja sagen, wenn man einen Stillstand erreichen könnte in der Kombination mit jemandem so früh wie möglich diagnostizieren,
ja,
dann hätte man ja ganz, ganz viel bewegt.
Das wäre schon traumhaft an sich, ja.
Genau, aber eine Heilung im Sinne von ein erkranktes, kaputtgegangenes Nervensystem wieder zu regenerieren oder aufzubauen, zu reparieren. Ich glaube, das werde ich nicht mehr miterleben. Ich will nicht sagen, dass das ganz unmöglich ist, aber da sehe ich die Ansätze eben noch so an den Anfängen, dass ich nicht glaube, dass das in meiner beruflichen Laufbahn noch erreicht werden kann.
Aber Sie und Ihre Kollegen legen auf jeden Fall schon mal den Grundstein, da weiterzumachen.
Das ist ja auch so, verstehen Sie, wenn man täglich sich mit Forschungsthemen beschäftigt, dann hat man oft den Eindruck, was haben wir in den letzten 2 Jahren bewegt? Ja, ist das überhaupt so viel? Wenn man aber dann mal so ein bisschen größere Einheiten nimmt, ja, und überlegt, wo kommt man her und was hat sich jetzt gerade in der Neuroimmunologie, in der MS in den letzten 30 Jahren getan? Das ist ja der Wahnsinn. Man merkt es immer nicht so von Jahr zu Jahr, weil das natürlich immer so ein bisschen wieder ein kleiner Schritt, ein kleiner Schritt, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist. Aber wenn man jetzt 1990 und 2020 vergleicht, da ist irre viel passiert. Und wenn man 2020 bis 2025 vergleicht, da ist wieder ein großer Schritt gekommen. Auch bei Erkrankungen, die jetzt nicht unbedingt die MS sind, sondern andere neuroimmunologische Erkrankungen, wie die Myasthenia gravis beispielsweise. Da gibt's jetzt plötzlich 4, 5, 6 neue Zulassungen, wo man sagen muss, da haben wir auch die letzten Jahrzehnte eigentlich keine Entwicklung gehabt. Ich glaube, wir bewegen uns schon in eine sehr gute Richtung, was Wissenschaft und Patientenversorgung betrifft.
Das hört sich richtig gut an. Herr Professor Meuth, Sie sind Forscher, vor allem Forscher mit einem Herzensprojekt, das da heißt reine Nervensache. Es gibt sicherlich Hörerinnen und Hörer, die uns heute das erste Mal zuhören. Möchten Sie Ihre reine Nervensache noch mal kurz umreißen und uns sagen, warum das Ihr Herzensprojekt ist?
Ja, also im Prinzip geht das alles auf eine ganz witzige Geschichte zurück, wenn ich die kurz erläutern
darf. Natürlich, gerne.
Es war so, ich finde ja Neurologie und Neuroimmunologie und Medizin im Allgemeinen super spannend. Und ich finde die Bevölkerung, Gesunde wie Erkrankte, haben keinen guten Zugang dazu, weil auf der einen Seite die Originalpublikationen sehr schwer zu verstehen sind, wenn man jetzt nicht Medizin oder eine naturwissenschaftliche Sache studiert hat. Und auf der anderen Seite ist es manchmal, wenn es sehr populär wissenschaftlich aufgemacht ist, auch nicht mehr richtig. Und ich habe so gedacht, eigentlich sind unsere Themen so interessant, es braucht ein Format, wo die Leute vielleicht so ein bisschen mitkriegen, wo es gerade rumpelt, hätte ich fast gesagt, also wo es neue Sachen gibt, was spannend ist. Und es war in der Vorweihnachtszeit, ich war beim Bowlen mit meiner Familie und da hat die älteste Tochter gesagt, der hat so und so viel Follower und der so und so viel Follower. Und ich sage, Mensch, die haben so viel Follower und da gibt's Tipps, wie man sich die Haare frisiert. Es müsste doch viel, viel spannendere Themen geben. Und dann hat sie im Prinzip gesagt, Papa, das, was du da machst, das interessiert nun wirklich keinen.
Was?
So, und dann habe ich gesagt, ja gut, das werden wir jetzt mal rausfinden.
Ja.
Und deswegen gibt's auch bei reine Nervensache, als der 1000. Follower da war, habe ich sie vor die Kamera gezerrt und habe gesagt, was sagst du jetzt? Das interessiert doch ein paar Leute.
Ja, eben, genau.
Seitdem sind's noch viel mehr geworden. Nein, aber Spaß beiseite. Das fing damals wirklich mit der Geschichte an. Und ich habe dann gesagt, wir müssen eigentlich unsere Forschungsergebnisse so aufarbeiten, dass Leute merken, guck mal, da passiert was, das sind faszinierende Dinge. Auch in der Hoffnung, irgendwann mal eine solche Community aufgebaut zu haben, um zu sagen, schauen Sie, hier tut sich was. Ja, viele Leute kriegen ja auch gar nicht mit, dass es vielleicht einen neuen Ansatz, eine neue Therapiestudie gibt. Und ich hoffe halt so, ein paar Leute sozusagen begeistern zu können und dann vielleicht auch Themen in die Breite tragen zu können, dass man dann sagt, Mensch, das ist ein gutes Zentrum, da kann ich mich vielleicht mit einer Studie, eine Studie anschließen und kriege eine neuere Therapieoption als jetzt das Standard, oder es gibt einen neuen Biomarker, darauf kann ich doch mal meinen Arzt oder meine Ärztin ansprechen. Und das war so ein bisschen der Gedanke, also diese Forschung, diese medizinische Entwicklung näher an die Leute ranzubringen und begreifbarer zu machen.
Also wenn ich mich auf reine Nervensache umsehe, dann gibt es mir Hoffnung. Hoffnung und Mut, dass da wirklich bald was passiert. Auch wie Sie schon sagen, dass ich selbst vielleicht nicht mitbekomme, aber man hat ja noch viele Leute, die deutlich jünger sind, die das dann vielleicht noch miterleben können. Also mir macht reine Nervensache Hoffnung. Ja, ich glaube, so kann ich es runterbrechen.
Das freut mich total. Danke für das Feedback.
Sehr, sehr gerne. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, das war jetzt eine faszinierende Reise durch die neue Welt der MS, von schwelenden Entzündungen über uralte Gene bis zu möglichen neuen Therapien mit altbekannten Wirkstoffen. Herr Professor Meuth, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Leidenschaft und dafür, dass Sie uns diese Komplexität mit so viel Klarheit nähergebracht haben. Zum guten Schluss, was möchten Sie Menschen mit MS, gerade frisch diagnostizierten und ihren Angehörigen, mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde das Thema Hoffnung, was Sie angesprochen haben, durchaus gerne aufnehmen.
Ja.
Und würde sagen, wir haben in den letzten 30 Jahren eine tolle und erfolgreiche Reise hinter uns gebracht. Wir haben verstanden, dass die Reise noch nicht zu Ende ist und dass es ungelöste Fragen weiterhin gibt. Mhm. Aber wenn ich in die Zukunft schaue, glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren relevant weiterkommen werden, was das Fortschreiten der Erkrankung betrifft. Und insofern kann ich nur allen sagen, bleiben Sie am Ball, informieren Sie sich über die neuen Angebote, über die neuen Möglichkeiten und versuchen Sie doch bitte im Alltag das beizubringen oder beizutragen, was Sie auch mitleisten können. Das heißt, eine Compliance gegenüber, was weiß ich, der Medikamenteneinnahme, aber auch Verhaltensmaßnahmen, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend und regelmäßigen Schlaf, all diese Dinge, die Sie selbst auch beitragen können, dann kann das Hand in Hand gehen. Und es ist ja auch klar, wenn es ein Medikament gibt, was zum Stillstand führt, dann wollen Sie ja alle den Stillstand auf einem möglichst guten Niveau.
Stimmt. Ich glaube, besser kann man es gar nicht zusammenfassen zum Schluss. Und wenn ihr jetzt denkt, wow, das war viel Wissen, aber gut verpackt, dann lasst uns gerne ein Abo da, teilt die Folge und bleibt neugierig. Ein Tipp von mir, seht euch auf www.reine-nervensache.de um, da viele unserer Themen dort kommuniziert, kommentiert und eingeordnet werden. Und ich finde wirklich, hier wird Wissenschaft verständlich vermittelt. Bis zur nächsten Folge von MS Voices. Bleibt stark, bleibt laut, bleibt verbunden. Und Professor Meuth, bitte forschen Sie weiter für uns.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank.
Dankeschön.
MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.